Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon herzlich willkommen. Der Straßenkarneval ist eröffnet. Besonders beliebt dieses Jahr sind angeblich Flamingo-Kostüme. Ähnlich bunt, aber nicht ganz so pink, halten es die Verkleidungskünstler im Tierreich. Mehr dazu später. Außerdem in Forschung aktuell Gletscherdämmerung. Wie schnell schwindet das Eis in den Alpen? Die letzten Zuckungen des Guinea-Wurms. Der Parasit ist fast ausgerottet, aber eben nur fast. Und ein neues Netz am Satellitenhimmel. Heute Nacht ist der Startschuss gefallen und das ist auch unser erstes Thema. Gestern Abend hob von Europas Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana eine Soyuz-Rakete ab. An Bord die ersten 6 OneWeb-Satelliten. In den nächsten Jahren sollen 600 davon ins All fliegen und jeden Punkt der Erde mit einer schnellen Internetverbindung versorgen. Dirk Lorenzen hat die Entwicklung für uns über die Jahre verfolgt. Vor der Sendung hat er mir erzählt, was man sich unter dem Internet aus dem All vorstellen muss.
Die Erde soll geradezu so in einen Kokon aus diesen OneWeb-Satelliten gehüllt werden. Mindestens 600 sollen da oben sein, später dann vielleicht sogar mal 900. Die kreisen um die Erde und dann hat jeder Punkt auf der Erde eben stets einige Satelliten im Blick. Und über diese Satelliten, über den direkten Kontakt, läuft dann eben die Internetverbindung. Und man erhofft sich da ein sehr großes Geschäft, zum Beispiel bei Verbindungen zu Flugzeugen, Schiffen, aber auch Wi-Fi-Netze in Gemeinden sind möglich und so weiter. Und das Schöne ist, das geht eben wirklich global. Das heißt, das geht im Regenwald im Kongo genauso wie am Stadtrand von Berlin.
Das Satelliteninternet OneWeb ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Wer steckt dahinter?
OneWeb Satellite ist ein Joint Venture, an dem zur Hälfte Airbus beteiligt ist. Die andere Hälfte geht auf OneWeb zurück. Das ist eine Firma gegründet von Greg Weiler. Und der hat jahrelang in Afrika, im ländlichen Gebieten, daran gearbeitet, Schulen und Dörfer ans Internet anzuschließen. Und dann wurde ihm klar, das geht alles viel einfacher mit Satelliten, als dass man da Kabel verlegt und Sendemasten baut. Und nun hat er es tatsächlich geschafft, dieses Unternehmen aufzustellen. Und mal salopp gesagt, wenn dann diese 600 bis 900 Satelliten über weniger entwickelten Gebieten fliegen, dann kann man damit recht günstig vielleicht Gutes tun. Für den Service in der ersten Welt wird man sich dann sicherlich gut bezahlen lassen.
2 Milliarden US-Dollar hat OneWeb schon einwerben können von Investoren. 1 Milliarde soll noch fehlen. Eine Konstellation aus mehr als 600 Satelliten klingt ziemlich fantastisch. In 2 Jahren sollen die alle oben sein. Wie soll das gehen?
Also ich habe auch gedacht, das ist fantastisch, als ich das erste Mal davon gehört habe, um das mal ein bisschen einzuordnen. Bisher kreisen rund 1500 funktionstüchtige Satelliten um die Erde und da sind schon sehr viele Kleinstsatelliten mitgezählt. Und mit diesen 600 oder 900 OneWeb-Satelliten kommt man wirklich in eine Revolution für die Raumfahrt. Denn auch diese Satelliten, das ist jetzt nicht nur wirklich Spielzeug, die sind eben wirklich so groß wie ein Kühlschrank, wiegen mehr als 100 Kilogramm. Das sind schon im weitesten Sinne richtige Satelliten. Und bisher war das so, die ganze großen Kommunikationssatelliten, das waren Einzelstücke, an denen wurde jahrelang gearbeitet. Aber jetzt OneWeb ist einen ganz neuen Weg gegangen. Für diese eben deutlich kleineren Satelliten gibt es in Toulouse und in Florida Fabriken, in denen man jetzt wirklich eine Serienproduktion anlaufen lassen will. Ein OneWeb-Satellit lässt sich in 8 Stunden herstellen. Das heißt, es werden mehrere Satelliten pro Tag vom Band laufen. Und da sind wir dann wirklich beim New Space, beim neuen Weltraum. Und da zahlt sich sicherlich aus, dass man mit Airbus natürlich einen sehr etablierten Partner ins Boot geholt hat. Denn Airbus hat sich einfach gesagt, wir können jeden Tag ein Flugzeug herstellen. Warum soll das mit Satelliten nicht auch gehen?
Das europäische Navigationssatellitennetz Galileo hatte große Probleme beim Aufbau und auch Internetideen gab es schon vorher, die dann gescheitert sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch diesmal nicht klappt?
Da gibt es natürlich ein Risiko, aber immerhin, man baut jetzt schon einmal auf. Bei Galileo lag es einfach daran, dass man politisch viel zu viel gewollt hatte. Das war ein sehr schlecht zwischen Politik und Unternehmen aufgegleistes Projekt. Die früheren Internetideen, die gehen 2 Jahrzehnte zurück. Da war sicherlich das Internet noch nicht so reif. Die Technik zum Bau von Satelliten war auch noch eine andere. Jetzt ist die Situation wirklich eine andere. Jetzt wird man ein bisschen das Problem haben, schnell dieses Netz aufbauen zu müssen. Denn man hat jetzt schon 20 weitere Soyuz-Flüge gebucht. Die sollen dann ab Spätsommer erfolgen, jeweils wohl gut 30 Satelliten tragen. Auch der erste Ariane 6 Flug, also der Ersteinsatz von Europas neuer Rakete, soll dann OneWeb-Satelliten nach oben bringen. Man hat jetzt gezeigt, man kann es. Es gibt Konkurrenten, die sogar Tausende von Satelliten planen. Die sind noch sehr in den Startlöchern. Wenn OneWeb das wirklich schaffen sollte, binnen 2, 3 Jahren die Satelliten hochzubringen, dann kann das sicherlich ein sehr erfolgreiches Projekt werden.
Zum Start der ersten OneWeb-Satelliten Einschätzungen von meinem Kollegen Dirk Lorenzen. Es gibt kaum eine Region auf der Welt, in der sich der Klimawandel so deutlich bemerkbar macht wie in den Gletschergebieten. Je stärker die Temperaturen steigen, desto schneller wird das Eis schwinden und im schlimmsten Fall verschwinden. Gletscher sind auch Wasserspeicher. Sie speisen riesige Metropolen, weshalb neue Zahlen zum Schwund an etlichen Orten der Welt sehr genau verfolgt werden. Für die Alpen haben Forscher der ETH Zürich jetzt eine Simulation vorgelegt. Ihre Ergebnisse stellen sie heute auf einer Fachtagung in Innsbruck vor. Monika Seinsche.
Dort, wo noch vor wenigen Jahrzehnten mächtige Eismassen ganze Alpentäler füllten, erstrecken sich heute leere, graue, steindurchsetzte Ebenen. Hunderte von Metern haben sich viele Gletscherzungen in den europäischen Alpen schon zurückgezogen. Harry Sekulari und seine Kollegen modellieren genau diese Bewegungen des Eises. Sie haben ihr Eisflussmodell gefüttert mit den Daten verschiedener aktueller Klimaszenarien.
Wenn wir ein Szenario mit einer nur leichten Erwärmung des Klimas von 1,5 bis 2 Grad Celsius gegenüber der Periode von 1960 bis 1990 zugrunde legen, könnte am Ende dieses Jahrhunderts noch etwas Eis in den Alpen übrig bleiben. Mit etwas Eis meine ich circa ein Drittel der aktuellen Eismassen.
Erwärmt sich das Klima dagegen stärker und steigen die Temperaturen in den Alpen um 4, 5 oder gar 6 Grad gegenüber dem Vergleichszeitraum, zeigt Harry Sekularis Eisflussmodell ein anderes Bild.
Wenn wir von einem Szenario mit einer so starken Erwärmung ausgehen, werden die Alpen nahezu eisfrei sein. 2100 wären dann noch höchstens 5% des heutigen Eisvolumens übrig. Das wären keine richtigen Gletscher mehr, sondern nur noch vereinzelte Eisflächen in großen Höhen.
Die Gletscher der Alpen sind nicht nur wichtig für den Tourismus und die Skiindustrie, sie stellen auch einen bedeutenden Wasserspeicher dar. Verschwinden sie durch eine starke Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts fast komplett, wird sich das Wasserregime all der Flüsse verändern, die sich aus den Alpen speisen. Wasserknappheit im Sommer wäre die Folge.
Maybe in the Alps in the end the effect will be still.
Ich denke, in den Alpen wird man mit dem fehlenden Gletscherwasser wahrscheinlich noch zurechtkommen. Hier trifft es reiche Gesellschaften, die sich anpassen können. Wesentlich problematischer wird der Gletscherschwund in Gegenden wie dem Himalaya oder den Anden sein. Dort sind sehr viele Menschen absolut abhängig von den Gletschern, die in den heißesten und trockensten Perioden des Jahres das dringend benötigte Wasser liefern. Wenn die Gletscher komplett verschwinden, wird es dort zu einer sehr gravierenden Wasserknappheit kommen.
Harry Sekularis Eisflussmodell liefert nur Projektionen für die europäischen Alpen. Der Trend aber sei in allen Gletscherregionen der Welt der gleiche, sagt Karen Cameron von der Aberystwyth University in Großbritannien.
Wir wissen, dass die Gletscher und Eispanzer der Welt zurzeit in einem beispiellosen Tempo schmelzen. Und alle Indizien deuten darauf hin, dass sich dieser Schwund in Zukunft noch beschleunigen wird. Mich interessiert dabei, wie sich die Gletscherschmelze auf die Mikroorganismen auswirkt, die auf dem Eis leben.
Bakterien, Algen und andere Kleinstlebewesen siedeln auf, im und unter dem Eis. Einige produzieren Methan, andere setzen Nährstoffe frei, die von Tieren oder Pflanzen genutzt werden können. Durch die Gletscherschmelze verändern sich die Lebensbedingungen dieser Mikroorganismen. Und das könnte Auswirkungen auf die gesamte Umgebung der Gletscher bis hinein in die Ozeane haben.
Wir wissen heute schon, dass durch die Gletscherschmelze mehr Sediment, mehr gelöste Stoffe und mehr Mikroorganismen freigesetzt werden und die tiefer gelegenen Regionen verändern. In unserem Untersuchungsgebiet in Grönland könnte so zusätzliches Eisen in die Fjorde gelangen. Das würde die kleinsten Pflanzen im Wasser düngen und so deren Photosyntheseleistung verändern. Insgesamt gerät durch die Gletscherschmelze alles in Bewegung. Ein Prozess beeinflusst den anderen.
Ein Beitrag von Monika Seinsche. Es gibt viele schlechte Nachrichten über die Weltgesundheit. Der Guinea-Wurm gehörte lange dazu. Mit schmutzigem Trinkwasser gelangt er in den menschlichen Körper. Dort wird die Larve zum Wurm. Dünn wie ein Faden nur, aber am Ende einen Meter lang. 3,5 Millionen Infizierte gab es vor 30 Jahren. Zuletzt waren es nur noch 30. Jetzt hat die letzte Runde im Kampf gegen den Guinea-Wurm begonnen und die ist die schwerste, sagt Professor Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Von ihm habe ich mir zuerst erklären lassen, was genau der Wurm im menschlichen Körper anrichtet.
Ja, erstmal, wenn der Wurm nach etwa einem Jahr vom Magen-Darm-Trakt in die unteren Extremitäten gewandert ist, dann entsteht eine Blase und die juckt und da spüren die Menschen ein Verlangen danach, auch ins Wasser zu gehen damit, um das abzukühlen. Dann platzt diese Blase und dann gibt es ein offenes Geschwür und der Wurm schaut mit dem Hinterteil heraus und lässt dann die Eier in das Wasser. In diesem Moment gibt es praktisch ein Geschwür bei dem Menschen und das bleibt auch, solange der Wurm dort rausguckt, also viele Monate dann auch bestehen, wenn man nichts dagegen tut. Und das heißt, das ist eine Eintrittsstelle für andere Infektionen, bakterielle Infektionen zum Beispiel.
Man stirbt also nicht am Guinea-Wurm, aber man leidet gehörig.
Ja, genau. Man kann ganz selten auch daran sterben, wenn es zu einer Blutvergiftung kommt über diese offene Wunde. Das ist aber eine Seltenheit. Viel problematischer ist es, dass diese Menschen dann Behinderung haben, lange Zeit nicht arbeiten können und sich schwer bewegen können. Und da es vor vielen Jahren ja Millionen Menschen betroffen hat, war das schon eine gewaltige Last.
Wie kam es jetzt zu diesem gewaltigen Erfolg?
Ja, die WHO hat in groß angelegten Programmen in 20 Ländern ja erreicht, dass diese Erkrankungszahlen so weit zurückgegangen sind. Da gab es einige gute Gründe, warum das hier in diesem Fall ein bisschen einfacher war als bei anderen Erkrankungen. Man kann sehr leicht erkennen, dass jemand infiziert ist, nämlich dann, wenn das Geschwür da ist und das Wurmendteil dort herausschaut. Man ist immer davon ausgegangen, dass es keine Zwischenwirte gibt, dass also keine Tiere infiziert werden. Das macht eine Bekämpfungsmaßnahme auch einfacher. Und diese Erkrankung wird im Vergleich zu anderen Wurmerkrankungen nicht über Mücken übertragen. Insofern waren das eigentlich gute Voraussetzungen, hier eine Erkrankung zu haben, die nach den Pocken die erste ist, die tatsächlich endgültig vom Erdboden ausgelöscht wird.
2017 sah es fast so aus, als wäre es soweit. Ja, und jetzt ist eine neue Entwicklung eingetreten. Können Sie skizzieren, was man in den letzten Monaten beobachtet hat?
Ja, seit einigen Jahren gibt es nur noch wenige Fälle, die der WHO berichtet werden. 2017 waren das 30 Fälle in zwei Ländern. Jetzt in 2018 waren es bis Oktober 21 Fälle. Allerdings war ein Fall in Angola berichtet worden. Und das ist ein Land, in dem seit vielen Jahren kein Guinea-Wurm mehr gemeldet wurde. Das ist natürlich bedrohlich. Und das andere und schwerwiegendere Problem ist, dass in einigen Ländern, vor allen Dingen im Tschad, Tiere betroffen sind, nämlich vor allen Dingen Hunde, auch seltener Katzen, auch bei einem Pavian wurden diese Würmer gefunden. Und das hat man früher nicht gewusst. Und das macht natürlich die Ausrottung viel schwieriger, denn jetzt muss man sich auch um die Tiere kümmern und nicht nur um die betroffenen Menschen.
Kann man das denn?
Solange es Haustiere sind, ist es noch einigermaßen möglich. Aber jetzt ist auch ein Pavian betroffen gewesen. Da wird es natürlich schwieriger. Man kann Kontrollmaßnahmen einsetzen, die geeignet sind, auch die Weiterverbreitung durch Hunde und über Hunde einzugrenzen. Aber das ist viel komplizierter, als das nur bei Menschen zu tun.
Kann es sein, dass der Wurm selbst sich verändert?
Ja, hier gibt es noch einiges an Forschung zu machen. Das ist nicht so ganz sicher, aber man geht eigentlich davon aus, dass es sich genetisch um den gleichen Erreger handelt. Aber das ist noch nicht ganz sicher und es müssen in Zukunft Studien durchgeführt werden, um zu untersuchen, warum in einigen Dörfern die Zahlen höher sind als in anderen, ob es Umweltbedingungen gibt, die sich verändert haben, ob es vielleicht doch einige Veränderungen beim Wurm selbst gegeben hat, die es ihm ermöglichen, auch bei Hunden den Zyklus weiterzuführen. Vielleicht hat man auch nicht gut genug früher geguckt, aber das ist eher unwahrscheinlich in dem Fall, weil man die Würmer ja auch sehen kann, auch bei Hunden. Also es gibt da viele Möglichkeiten, die man weiter genau untersuchen muss, denn sonst kann man da auch keine Bekämpfungsmaßnahmen in diese Richtung einleiten.
Haben Sie schon was daraus gelernt für andere Eradizierungsprogramme?
Ja, das ist das, was man immer gewusst hat. Das sieht man auch bei der Polio zum Beispiel, dass die letzte Meile, also dann, wenn man eigentlich schon geglaubt hat, dass man die Erkrankung ausgerottet hat, diese letzte Meile ist eigentlich am schwierigsten und sie ist sehr aufwendig, sie ist sehr teuer, man muss sehr viel Geduld haben und man muss über viele Jahre auch eine gute Surveillance haben, das heißt also eine Beobachtung der Erkrankung, um dann einzugreifen. Das wird oftmals vernachlässigt. Wenn man denkt, man hat es jetzt fast geschafft, dann wendet man sich oftmals auch die Geldgeber für solche Programme dann anderen Erkrankungen zu. Und dann, wenn man eigentlich den Deckel zumachen müsste, dann kann die Erkrankung doch wieder sich vermehren an Stellen und über Übertragungswege, an die man bisher noch nicht gedacht hat.
Sagt Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Der Kampf gegen den Guinea-Wurm ist noch nicht gewonnen. Schmetterlinge tarnen sich gern als Blätter oder verwirren ihre Fressfeinde mit großen, bösen Augen auf ihren Flügeln. Manche Arten haben ihr Versteckspiel noch weiter perfektioniert, um auch den Ohren ihrer Feinde zu entgehen. Anneke Meyer über eine Tarnkappe für die Nacht.
Wir sind jetzt im Life Sciences Gebäude und ich glaube, wir gehen jetzt runter in den Keller in mein Labor, weil ich Akustik mache, machen wir das dahin, wo es am leisesten ist.
Ein Stockwerk weiter unten öffnet Marc Holderit die Tür zu einem seiner Laborräume. Seit mehr als 10 Jahren erforscht der gebürtige Franke an der Universität Bristol Bioakustik, die Töne des Tierreichs. Dabei interessieren ihn besonders solche Tiere, die für unsere Ohren lautlos sind. Marc Holderit zeigt auf ein Plakat.
Das ist eine mikroskopische Aufnahme von einem Hinterflügel eines Nachtfalters und dann sieht so ein farbiges Auge da drauf, was wirklich ausschaut wie so ein Eulenauge. Normalerweise ist der Vorderflügel da drüber und wenn ein Vogel den attackiert, wird der Vorderflügel wegbewegt und der Hinterflügel sogar aufgerichtet und so ein bisschen gewackelt, als würde sich die Eule auch ihren Kopf hin und her bewegen.
Im Laufe der Evolution haben sich viele Schmetterlinge Verkleidungen zugelegt, die sie vor hungrigen Vögeln schützen sollen. Wenn die Nacht kommt, nützt allerdings auch die überzeugendste Eulenmaske nichts. Fledermäuse jagen mit den Ohren. Viele Falter können selbst gut hören und fliehen, sobald sie ein Ortungsecho bemerken. Die eulenimitierenden Falter aus der Familie der Pfauenspinner sind allerdings taub. Ganz ohne nächtlichen Schutz sind sie trotzdem nicht, wie Marc Holderit und sein Team zeigen konnten.
Ja, also jetzt sind wir hier in unserer Akustikkammer und schauen uns den akustischen Tomographen an.
An einem Metallgestänge ziehen sich Kabel entlang bis zu einer runden Scheibe. Aus ihrer Mitte heraus zeigt eine Art Metallfinger auf den einzelnen Flügel eines Nachtfalters.
Und wir wollen wissen, wie dessen Echos aussehen. Und dazu messen wir Echos mit diesem künstlichen Fledermauskopf hier. Das ist ein bisschen eine Übertreibung, das ist letztlich ein Lautsprecher. Der ist kreisförmig und produziert all die Frequenzen, die auch Fledermäuse produzieren bei der Echoortung. Und im Zentrum des Lautsprechers ist ein Loch und da steckt ein Mikrofon, was misst, was an Echos zurückkommt in diese Richtung. Also letztlich ist es wie ein Fledermauskopf, Schallsender und Schallempfänger ganz nah beieinander.
Der künstliche Fledermauskopf belauscht den Mottenflügel aus 4000 Richtungen und berechnet daraus ein Schallbild. So können die Wissenschaftler nachvollziehen, was eine Fledermaus hört, wenn ihr Ortungsschall die Flügel eines bestimmten Falters trifft. Im Fall des Pfauenspinners mit der Eulenmaske ist das erstaunlich wenig. Die Feinschutzbeläge auf den Flügeln absorbieren Schall genau in den Frequenzbereichen, die Fledermäuse zur Echolotung benutzen.
Wie so eine Tarnkappe, eine akustische Tarnkappe, ist jetzt nicht perfekt, die verschwinden nicht vollständig vom Fledermaussonar, aber sie werden schon deutlich schwächer.
Etwa 50% des Schalls werden von dem Schutzbelag der Flügel geschluckt. Wird er mit einem Pinsel entfernt, verschwindet die akustische Tarnung. Für die Zukunft wollen die Wissenschaftler versuchen, die Schallschutzfunktion der Schmetterlingsflügel in den Frequenzbereich zu übersetzen, den auch Menschen hören können. Schalldämmplatten könnten dann, statt mehrerer Zentimeter dick, nur noch wenige Millimeter dünn sein.
Also ich hoffe, dass ich damit berühmt und reich werde. Ne? Nee, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das gerade ein spannendes Thema.
Ein Schallschlucker nach dem Vorbild einer Motte. Aus dem Bioakustiklabor der Universität Bristol berichtete Anneke Meyer. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
Hefe liefert Cannabiswirkstoffe. THC und CBD, so heißen die Substanzen aus Hanfpflanzen. Diese Cannabinoide rücken als alternative Behandlungsmittel, zum Beispiel bei der Krebstherapie, zunehmend in den Fokus der Medizin. Bisher werden sie aus Hanfpflanzen gewonnen, doch das könnte sich in Zukunft ändern, wie eine Studie im Fachmagazin Nature zeigt. US-Forscher haben Bierhefezellen gentechnisch so verändert, dass sie Cannabigerolsäure produzieren. Diese kann mit Hilfe spezieller Enzyme direkt in reines THC oder CBD umgewandelt werden. Damit stünde ein neuer Produktionsweg für Cannabinoide zur Verfügung, der nicht auf den als rechtlich problematischen Hanfanbau angewiesen ist.
Fastfood ist über die Jahre noch ungesünder geworden.
Der hohe Konsum von Fastfood gilt als einer der Gründe, warum so viele Menschen übergewichtig sind. US-Forscher berichten jetzt im Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, dass das von Fastfood-Ketten angebotene Essen heute sogar noch kritischer einzuschätzen ist als vor 30 Jahren. Die Forscher verglichen das Angebot von 10 führenden Fastfood-Ketten in den USA aus den Jahren 1986, 1991 und 2016. Dabei stellten sie fest, die Vielfalt der Speisen hat über die Jahre zugenommen. Doch zugleich wurden die Portionen größer und kalorienreicher. Zudem enthalten sie heute mehr Salz.
Tiefschlaf verbessert die Hirnreinigung.
Wie alle Zellstrukturen ist auch das Gehirn darauf angewiesen, störende Stoffwechselprodukte zu entsorgen. Dafür dient das erst vor wenigen Jahren entdeckte glymphatische System, über das Abfallstoffe durch die Hirnflüssigkeit abtransportiert werden. Eine Studie an Mäusen im Fachmagazin Science Advances zeigt jetzt, dass das glymphatische System am besten während des Schlafens funktioniert. Und das vor allem in den Tiefschlafphasen mit ruhigem Puls und gedrosselter Hirnaktivität. Ein guter und vor allem tiefer Schlaf könnte demnach helfen, das Risiko von Demenzerkrankungen zu senken.
Forscher haben einen neuen Weg entdeckt, wie Regenbogenfarben entstehen.
Die bunten Farben des Regenbogens entstehen, wenn weißes Licht unterschiedlich reflektiert und dabei in schillernde Spektralfarben aufgeteilt wird. Bisher waren dafür drei Mechanismen bekannt. Die Refraktion, das heißt die unterschiedliche Brechung des Lichts, zum Beispiel in einem Prisma. Die Diffraktion, das ist die Beugung von Lichtwellen an kantigen Strukturen. Und die Reflexion, wenn einzelne Farbanteile des Lichts, zum Beispiel von einem Ölfilm auf Wasser, unterschiedlich zurückgeworfen werden. Forscher des Massachusetts Institute of Technology beschreiben jetzt in Nature eine weitere Möglichkeit. Buntes Schillern kann sich auch aus sogenannten Strukturfarben ergeben. Dabei wird das Licht im Inneren linsenartiger Oberflächenstrukturen, zum Beispiel feinsten Wassertröpfchen auf einer Scheibe, mehrfach reflektiert. Die Farbe des an den Rändern der Tröpfchen austretenden Lichts hängt dann von der Form und Größe der Tröpfchen ab.
Licht steuert Süßwasserbakterien.
Einige Bakterien in Seen und anderen Süßwasserökosystemen wachsen am Tag schneller als in der Nacht. Und das gilt auch für Arten, die keine Photosynthese betreiben, das Licht also nicht als Energiequelle nutzen. Das berichten Forscher der Universität von Delaware im Journal of Bacteriology. Den Erkenntnissen nach werden bei diesen Bakterien offenbar Gene, die das Wachstum steuern, vom Licht aktiviert. Warum das so ist, ist noch unklar. Die Forscher vermuten, dass die Bakterien das Licht nutzen, um ihr eigenes Wachstum mit dem von Algen im Wasser abzustimmen. Wenn die Algen bei Licht Photosynthese betreiben, geben sie Stoffe ins Wasser ab, die den Bakterien wiederum als Nahrung dienen.
Australien hat den heißesten und trockensten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt.
Die Monate Dezember bis Februar hätten dem Kontinent Rekordtemperaturen beschert, teilte der australische Wetterdienst mit. Die Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum lag erstmals um mehr als 2 Grad Celsius über den Langzeitwerten. Zugleich regnete es in vielen Regionen deutlich weniger als üblich. Vor kurzem hatte der Wetterdienst schon verkündet, dass die Temperaturen im Dezember und Januar die höchsten waren, die jemals in Australien gemessen wurden. Im Januar lag die Durchschnittstemperatur erstmals über 30 Grad Celsius.
Sternzeit. 28. Februar. Der Sternenhimmel im März. In keinem Monat nimmt die Länge des lichten Tages so stark zu wie im März. Während die Sonne morgen in der Mitte Deutschlands 11 Stunden über dem Horizont steht, sind es am monatsletzten bereits 2 Stunden mehr. Unter Berücksichtigung der Sommerzeit geht die Sonne dann erst um 8 Uhr abends unter. Am Abend des 20. März überquert unser Stern den Himmelsäquator nach Norden. Der Frühling beginnt. Im März lässt sich abends noch der Winterhimmel rund um den Orion in aller Pracht bestaunen. Danach übernehmen die Frühlingsfiguren Löwe, Jungfrau und Bootes. Am Abendhimmel zieht der Planet Mars durch Fische und Widder in den Stier. Gegen Monatsende passiert er den Sternhaufen der Plejaden. Jupiter im Schlangenträger ist das dominierende Gestirn am frühen Morgen. Er leuchtet tief im Südosten. Saturn im Schützen ist deutlich schwächer und steht ein Stück links. Die Venus ist zwar noch Morgenstern, hat ihre beste Zeit aber hinter sich und zeigt sich erst in der Dämmerung. Besonders hübsch ist der Anblick des Morgenhimmels in der letzten Märzwoche. Dann bilden Mond, Jupiter, Saturn und Venus eine lange Lichterkette, die Tag für Tag anders aussieht. Das Kuriosum des Monats ist der Vollmond am 21. März. Das ist zwar der erste Vollmond nach Frühlingsanfang, aber trotzdem nicht der Ostervollmond. Denn für die Berechnung des Osterdatums gilt als Tag des Frühlingsanfangs grundsätzlich der 21. März. Mehr dazu gibt es in der Sternzeit zu hören, wenn im April die Tage noch viel länger sind als im März.
Unternehmensforschung soll mit Milliarden gefördert werden. Darüber berichtet gleich nach den Nachrichten Wirtschaft und Gesellschaft. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon von Forschung aktuell war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.